Eine Halbzeit HSV. Der Podcast zum Hamburger Sportverein von Ben Strebel und Tim Ottenberg. Diese Folge wird euch präsentiert von der Hamburger Botschaft Hannover, ein offizieller Fanclub des HSV.
Moin und willkommen bei uns hier bei Eine Halbzeit HSV. Ich bin Tim und Freunde, was soll ich sagen? Was für eine Saison liegt jetzt schon, stand heute bereits hinter uns. Angefangen mit dem Verlust im Sommer von Leistungsträgern aus dem Aufstiegsteam, was wir hier schon im Podcast besprochen haben. Neuen Hoffnungsträgern, die gekommen sind, die mal ich spannender fand, mal Ben spannender fand, die mal ich kritischer gesehen habe, mal Ben kritischer gesehen hat. Zu einer holprigen Saisonvorbereitung, wo wir uns, glaube ich, alle die Köpfe, Hände über den Köpfen zusammengeschlagen haben, die in einem wirklich, ich glaube, mit Schmeichelhaft ist das noch gut verkauften DFB-Pokalspiel in Pirmasens so ein bisschen ihren Höhepunkt fand. Über einen schwierigen Start in die Bundesliga-Saison inklusive Stadtderby-Pleite und Bayern-Klatsche dann zum ersten Saisonsieg und zum ersten Bundesliga-Tor seit 2018 von, na klar, Luka Vucevic, dessen Weg zum HSV wir hier natürlich auch begleitet haben im Podcast. Über große Höhen in der Hinrunde, wie die Last-Minute-Erfolge gegen den BVB oder den VfB oder den Derby-Sieg gegen Werder, aber auch große Tiefen, wie das Pokalos gegen Kiel, zu einer Rückrunde mit einer zu Beginn dann eigentlich sehr starken Phase mit 7 ungeschlagenen Spielen in Folge und einem absoluten emotionalen Highlight mit dem Punktgewinn gegen die Bayern oder auch dann im weiteren Verlauf der Rückrunde, wo wir beide auch live dabei waren, der Einnahme der Volkswagen Arena, inklusive einem sehr wichtigen Sieg. Ja, und dann zu einem Leistungseinbruch inklusive Derby-Pleite gegen Bremen, der alles nochmal spannender gemacht hat, als es sein musste. Und nun am Ende ist es aber doch, dass wir hier sitzen. Ich habe immer gesagt, irgendwann machen wir die Korken, die knallen wir jetzt symbolisch. Denn der HSV schlägt die SGE auswärts mit 2:1 und sichert sich so den Ligaverbleib für die neue Saison. Und damit, ihr kennt das von mir, begrüße ich jetzt hier meinen Podcast-Partner, der alles in dieser verrückten Saison mit mir mitgemacht hat, der mit mir jede Höhe euphorisch bejubelt und jede Tiefe kritisch analysiert hat, aber immer fair. Der manchmal meinen zu großen Optimismus sehr gut ertragen hat, wobei ich aber auch sagen muss, dass ich manchmal auch seinen Pessimismus an einigen Stellen ertragen habe. Und damit sage ich, moin Bent.
Moin Tim, es war mir eine Ehre, das kann ich schon mal sagen.
Mir auch.
Du hast gesagt, eine Saison mit Licht und Schatten. Und man kann, glaube ich, sagen, am letzten Wochenende war da ganz viel Licht für den HSV. Die Kaderspitze, die wir ja hier auch oft besprochen haben, ist aus dem Schatten nochmal ins Rampenlicht getreten. Die individuelle Qualität eines Fabio Vieira, eines Albert Grönbeck gewinnt dem HSV dieses Spiel und rettet auch so ein Stück weit das Narrativ über dieser gesamten Saison.
Ja, im Endeffekt kann man ja fast sagen, eine filmreife Saison vom Verlauf her, oder? Du hast den schwierigen Start, dann hast du zwischendurch den Moment, wo man denkt, alles ist gut, dann kommt nochmal krachend der Spannungshöhepunkt und am Ende gewinnt dann doch das Gute. In dem Fall schafft der HSV den Klassenerhalt. Also sehr Hollywood-esk diese Saison, oder?
Absolut. Die Fans von Arminia Bielefeld hatten nach dem Aufstieg im vergangenen Jahr ja so ein Transparent, da stand drauf, hör mal HSV, Frühling ist vorbei. Und man kann sagen, diese Frühlingskrise, die ist schon nochmal überwunden worden. Merlin Polzin und das Trainerteam haben es irgendwie geschafft, dass dieses Narrativ, dass das irgendwie nicht mehr so richtig stattgefunden hat in den Köpfen der Spieler. Und ja, dieser Sieg in Frankfurt hat natürlich auch viele Fragezeichen, die wir auch kurz vor dem Spiel noch hatten, hier auch debattiert haben, in fette Ausrufezeichen verwandelt.
Absolut, und es ist dann ja auch alles zusammengekommen, ne? Es ist das Ergebnis des HSV und trotzdem ja auch dafür, dass wir schon endgültig über den Klassenerhalt sprechen können, die Ergebnisse der Konkurrenz. St. Pauli verliert gegen Mainz, sieht dabei wirklich erschreckend schwach aus. Wolfsburg erkämpft sich irgendwo einen Punkt, reicht dann aber nicht, um an den HSV wieder dran zu kommen. Und am Ende sitzen wir jetzt hier und können auf 2 Wochen entspannt gucken. Ich glaube, das letzte Mal, dass man das hatte, ohne dass man das Saisonziel verfehlt hat, sondern es erreicht hat, das dürfte 2017 gewesen sein, die eine Bundesliga-Saison vorm Abstieg, wo wir dann nochmal Zehnter geworden sind. Das ist jetzt auch schon wieder 9 Jahre her, ne? Also, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich weiß nichts damit anzufangen. Ich weiß jetzt nicht, mit was für Gefühlen ich nach Hamburg fahren soll, um HSV gegen Freiburg zu gucken im Stadion.
Ja, vielleicht mit dem Ziel, einfach die Mannschaft und den Verein zu feiern. Ich glaube, das wird im Fokus stehen. Und du hast es gesagt, wenn man sich anschaut, welche Dramen sich jetzt auch an den beiden letzten Spieltagen noch abspielen können, ist das, glaube ich, für uns beide und für die Nervenkostüme auch gut, dass der HSV da frühzeitig raus ist Und ja, ich beneide den VfL Wolfsburg, vor allem auch die Fans des FC St. Pauli, nicht darum, dass sie das jetzt sozusagen noch bis zum Ende, vermutlich ganz bis zum Ende, sich mit anschauen müssen mit ihrer Mannschaft.
Ja, nee, den Fans, die beneide ich nicht. Den Verein gönne ich es irgendwo ein bisschen, ehrlicherweise. Dafür habe ich bei beiden Vereinen meine Themen. Aber gut, kommen wir mal zum Spiel SGE gegen HSV. Und ich glaube, wir hatten lange nicht mehr so viel Bock, so über ein Spiel zu reden. Das hat jetzt schon ein paar Wochen wieder gedauert. Es dürfte Wolfsburg gewesen sein. Bent, was ist denn deiner? Und wir haben ja im Vorgespräch schon festgestellt, auch mein Schlüsselmoment in diesem Spiel.
Ja, es ist das Tor zum 1:1 von Albert Grönbeck in der 51. Spielminute. Ist ein Tor, das so ein bisschen glücklich fällt, weil Skiri auf der Torlinie seine Beine nicht mehr so richtig sortiert bekommt. Fragt am Ende keiner mehr nach. Der Zeitpunkt ist perfekt. Fällt kurz nach dem Treffer von Usun zum 1:0 für Frankfurt und lässt damit dem HSV im Grunde auch gar nicht die Möglichkeit, auf diesem Rückstand so lange rumzudenken, das vielleicht sozusagen auch sacken zu lassen, lässt Frankfurt nicht die Möglichkeit, das 2:0 zu erzielen. Das hat Albert Riera auf der Pressekonferenz danach ja auch als entscheidenden Faktor genannt, dass Frankfurt eben das 2:0 nicht erzielt hat, das zweite Tor nicht erzielt hat. Der HSV hat das dann aber getan. Und dadurch, dass der HSV durch dieses Tor sehr schnell wieder ins Spiel zurückgekommen ist und danach auch wieder die bessere Mannschaft war, würde ich sagen, ist das die Schlüsselszene, denn wer weiß, wenn es länger 0:1 aus Hamburger Sicht steht, wie es dann weitergeht. Und dass das nicht passiert ist, war, denke ich, für den Spielverlauf ganz wichtig. Albert Grönbeck erzielt natürlich sein erstes Tor für den HSV. Für ihn persönlich ist dieses gesamte Spiel eine absolute Positivgeschichte. Wir werden später noch auf ihn zu sprechen kommen, deswegen würde ich es erstmal dabei belassen. Aber das ist eben der Moment aus den genannten Gründen für mich.
Ja, absolut, unterschreibe ich total. Also ich fand, der HSV hat auch in dem Spiel eine ordentliche bis gute erste Halbzeit gespielt, dafür, wie eigentlich die Kräfteverhältnisse waren vor dem Spiel. War halt einfach nur, das ist, glaube ich, ein Thema. Wenn man eine Sache in diesem Spiel kritisieren kann, ich mache das jetzt an der Stelle, dann ist es das Ausspielen der Konter. Das war von Hamburg in diesem Spiel wirklich nicht gut. Da muss man in der nächsten Saison dran arbeiten, weil in die Situation hat man sich ja gebracht, mehrfach, und man hat es einfach nicht gut ausgespielt. Aber beim 1:1, es war jetzt kein Konter, es war ein Standard, aber du sagst es, wie es ist. Man kommt aus dieser ersten Halbzeit, wo man eigentlich fast schon die bessere Mannschaft war, kommt dann aber sehr schwach wieder aus der Pause, und ich dachte so, oh Gott, dieses Tale of Two Halves, was wir in Hamburg viel hatten, dass man nicht über zwei Halbzeiten konstant eine Leistung halten konnte. Ich dachte, das geht jetzt wieder los. Weil dann halt Can Usun in der 48. Minute trifft, ehrlicherweise auch aus Fehlern vom HSV, wenn Frankfurt in dem Spiel torgefährlich geworden ist, dann eigentlich fast immer, weil irgendein Hamburger einen Fehler gemacht hat und nicht, weil sie selber sich so gut was rausgespielt haben. Und dann, du sagst es, ist es halt super wichtig, dann so schnell eine Antwort zu haben, die dieses Comeback in dem Spiel überhaupt möglich machen. Der HSV ist jetzt in dieser Saison auch nicht so bekannt gewesen, Spiele noch zu drehen und zu gewinnen dann am Ende nach Rückständen. Von daher sehr gut, dass es hier zusammengekommen ist, und für Albert Grönbeck ja eine schöne Geschichte. Und dann können wir doch direkt weitermachen, Ben. Du hast ja schon so gespoilert. Wir kommen später noch dazu. Wir kommen nämlich genau jetzt dazu. Komm, du darfst anfangen. Albert Grönbeck.
Und dann auch eine Vorlage mit einem wirklich genialen Pass auf Fabio Vieira, der es dann auch selbst sehr gut macht. Du siehst einfach, die beiden sind besser als andere. Sie sind nicht nur besser als viele Spieler aus dem Hamburger Kader, sie haben da auch gezeigt, dass sie besser als andere Bundesligaspieler von anderen Vereinen sind. Und ja, Grönbeck hat positionsfremd gespielt, er hat auf der linken Schiene begonnen und hatte da auch Szenen, bei denen man sagen muss, wenn das für ihn nicht so weitergegangen wäre, wie es dann weitergegangen ist, hätte man sagen können, okay, eventuell war es eine Nummer zu groß für ihn, weil es schon auch Pässe immer wieder gerade in diese Schnittstelle zwischen ihm und Omari gab, tiefe Bälle, die auch gefährlich geworden sind. Also es ist jetzt keine wirklich brandheiße Szene draus geworden, aber es waren immer Szenen, bei denen du dachtest, okay, wenn Frankfurt das ein bisschen anders ausspielt, dann kann es richtig gefährlich werden. Nichtsdestotrotz, ich glaube, dass man ihn dafür nicht kritisieren muss, weil es eben das erste Mal war, dass er auf dieser Position gespielt hat, zugegebenermaßen auch gegen eine Mannschaft, die dann, wenn sie es kann, auch einen Offensivdrang entwickelt. Und ich fand, dass er gerade nach dem Tor wirklich ein super Spiel gemacht hat und man gesehen hat, was er für Qualitäten hat. Und wir haben da uns ja jetzt beide auch seitdem auch schon viel darüber ausgetauscht. Diese Leistung reicht für uns beide im Grunde aus, um zu sagen, den musst du kaufen.
Ja, wir hatten ja gesagt, drei Scorer braucht er. Dann hast du gesagt, es wäre schön, wenn er am Wochenende damit anfängt. Jetzt hat er zwei gemacht. Ne? Also er hat auf uns gehört.
Haben wir das aufgenommen eigentlich oder haben wir das?
Ja, ja, das ist in der Folge. Okay, das ist in der Folge.
Ja, sehr gut.
Ja, genau. Nee, aber du sagst es, er macht ein schönes Tor zum 1:1, macht eine noch schönere Vorarbeit, finde ich, zum 2:1. Keine Kritik an Miro Muheim, aber diesen Pass sehe ich Miro Muheim in keiner Welt spielen. Nee. Macht dann ja auch noch den Gag bei HSV TV. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast oder ob ihr es alle da draußen gesehen habt. So von wegen, ja, Miro muss jetzt aufpassen um seinen Job. Fand ich sehr gut, die Einstellung. Du hast es gesagt, linker Außenverteidiger, total positionsfremd, hat das noch nie in seiner Karriere richtig gespielt. So ein reiner Schienenspieler. Aber auch wenn es vielleicht qualitativ an manchen Stellen nicht das war, was man braucht oder erwartet von einem klaren Linksaußen, der das vielleicht auch mehr spielt, einstellungsmäßig kann man ihm da nichts vorwerfen. Der hat sich voll reingeworfen, der ist nach vorne, nach hinten. Da haben wir andere, ich will jetzt nicht wieder auf den Namen rumhacken, aber wir haben andere gelernte Außenverteidiger in unserem Kader. Von denen siehst du das nicht, diesen Einsatzwillen über 90 Minuten oder ich glaube 78 hat er gepackt, bis er dann verletzt raus musste. Gott sei Dank ja auch nichts Schlimmeres. Also der hat wirklich gekämpft, bis das letzte Korn draußen war, hat alles nach vorne und nach hinten gegeben, hatte nach vorne, fand ich auch in der ersten Halbzeit, teilweise gute Situationen, nach hinten hast du angesprochen, da muss er noch besser werden. Aber auf jeden Fall hat er gezeigt, dass er im Notfall auf der Position auch eine Alternative sein kann, auch wenn es nicht seine Paradeposition ist. Und ich bin auch dabei, wie gesagt, die 5 Millionen würde ich nicht ausgeben, aber wenn Renn ihn eh loswerden will, was man ja medial so gerade hört, und dann und er unbedingt in Hamburg bleiben will, vielleicht kriegt man es auf irgendwie um die 3 Millionen gedrückt. Das fände ich einen fairen Preis für den Spieler. Und dann ist das, glaube ich, im nächsten Jahr auch jemand, der dann hoffentlich fit und mit einer gesamten Saisonvorbereitung dem HSV wirklich gut helfen kann, ehrlicherweise.
Ja, sehe ich. Ich weiß nicht, ob ich die 5 Millionen vielleicht doch bezahlen würde. Es ist so ein bisschen das Problem, dass wir natürlich auch nicht viel von ihm gesehen haben. Nehmen wir mal an, er hätte sozusagen ab dem Zeitpunkt, an dem er dann kam, auch regelmäßig gespielt, auch regelmäßig Spiele gehabt und vielleicht auch Spiele dieses Formats, wie er es jetzt gegen Freiburg, gegen Frankfurt gezeigt hat, auch noch öfter gezeigt, hätte man vielleicht sagen müssen, okay, eigentlich ist 5 Millionen sogar schon ein guter Preis für ein guter Preis für so einen Spieler, der auch mal für 15 Millionen ja von Renn geholt worden ist. Ich sehe es aber genauso wie du, vermutlich wird dann noch was gemacht werden oder HSV wird versuchen, da irgendwie in eine Verhandlung zu treten. Ich hoffe, dass es am Ende aber nicht am Preis scheitert. Das fände ich dann doch auch so ein bisschen schade, dass man nicht sagt, so, wir wollen jetzt keine 4 Millionen bezahlen und deswegen kommt er nicht. Also das würde in meinen Augen dann keinen Sinn machen.
Ja, das wäre schade. Im Endeffekt kann man ja sagen, liebe HSV-Fans, wenn ihr irgendwie in der zweiten Liga wem die Daumen drücken wollt, auch wenn das dann so ein bisschen gegen unsere Freunde aus Hannover geht, aber ein Elversberg-Aufstieg könnte ein Albert Grönbeck sein, weil dann vielleicht Poreba und Ferrei die Kaufoptionen gezogen werden, die zusammen um die 4 Millionen einspielen könnten. Also das könnte ein Albert Grönbeck sein, ich sag's nur. Aber Albert Grönbeck am Ende verdient unser gemeinsamer Spieler des Spiels. Wir müssen trotzdem Kritik üben, das machen wir ja immer, weil wir ja nicht immer nur alles loben wollen. Ich fange an mit unserem gemeinsamen Low-Performer und das ist Damien Downs. Warum haben wir beide Damien Downs, Band? Und ich glaube, so wie ich es auch im Vorgespräch rausgehört habe, kann ich das jetzt auch mal in unser beider Namen sagen. Es ist okay, wenn du weißt, du machst hier deine letzten 2 Spiele für den Verein und du hast vielleicht nicht mehr so wahnsinnig den Bock auf diesen Club, weil es für dich auch nicht lief, weil du sportlich eh neben dir stehst. Weil du hast es im Vorgespräch sehr treffend gesagt, man kann sich an nicht eine sportlich gute Aktion von Damien Downs erinnern in seiner Zeit in Hamburg und er hat echt einige Spiele in der Rückrunde gemacht, also die Chance war da. Also es ist okay, wenn du dann sagst, okay, ich habe keinen Bock mehr, aber dann geh zum Trainer und sag ihm das, dass du halt nicht eingewechselt wirst, weil wenn du in der 80. reinkommst, ist es mir persönlich, und dann kannst du ja auch gleich sagen, wie du das siehst, unerklärlich, wie du in keinem einzigen der 3-4 Konter, die der HSV ja noch hat, wo du mit einem 3-1 den Deckel drauf machen kannst, voll mitläufst, dass Spieler, die zum Beispiel Königsdörfer, die da schon 80, 85 Minuten den Knochen haben, sich mehr die Seele aus dem Leib laufen, denen das mehr bedeutet als dir und das am Ende ein, und das meine ich mit allem Respekt, Sportinvalider Yusuf Paulsen, der diese Saison wirklich mehr im Reha-Zentrum in Hamburg war als auf dem Platz und wahrscheinlich Coach Capell öfter gesehen hat als unsere anderen Trainer, dass der dich in seiner Rolle als aushelfender Sechser, weil er das notgedrungen tun muss in den letzten Minuten, bei einem Konter überholt. Also das ist für mich Arbeitsverweigerung par excellence. Und während ich Grönbeck für seinen Auftritt eine 1 gegeben hätte, würde ich Downs ehrlicherweise für seinen Auftritt eine 6 geben. Und damit der Ball zu dir rübergespielt. Ich glaube, man kann sagen, es ist gut, dass das Kapitel jetzt in 2 Wochen für beide Seiten endet, oder?
Also ein absolut irritierender Auftritt, gerade auch, weil ihm bewusst sein muss, in welcher Spielsituation er ins Spiel kommt und was da gerade auch möglich ist. Und dann so einen Auftritt zu zeigen, im Grunde sagt das für mich alles über diesen Spieler aus, was du wissen musst. Und ich gebe dir recht, am besten, man vergisst dieses Kapitel ganz schnell, das wird ja auch in seinem Interesse sein. Und ich weiß nicht, wie es für ihn jetzt weitergeht. In Southampton wird man das ja sicherlich auch irgendwie beobachtet haben oder zumindest auch sehen, was dann so an Ertrag dabei herumgekommen ist während dieser Leihe. Und ja, ich bin gespannt. Mir fehlt so ein bisschen momentan die Fantasie, wie der wieder auf den Damm kommt, der Junge.
Ja, ich glaube, dass Southampton wahrscheinlich auch nicht mehr seine Option werden kann. Southampton ja gerade auch noch in einer guten Position für einen Premier League-Aufstieg, sind ja im Aufstiegsplayoff dabei. Und das ist kein Premier League-Spieler, es ist ja noch nicht mal ein Bundesligaspieler, wenn wir jetzt mal ganz blutehrlich sein wollen, wofür dieser Podcast ja bekannt ist. Er hat jetzt nicht gezeigt, dass er Bundesliga-Niveau hat, in keinem seiner Spiele. Also ich glaube, da steht wahrscheinlich ein Verkauf an. Vielleicht sogar, er hat ja eine gute Saison mit Köln in der zweiten Liga gespielt, vielleicht ist das so ein guter Anlaufpunkt für ihn wieder. Da gibt es bestimmt auch Vereine, die dann auch denken, ja, wir kriegen den wieder auf die Beine, die so einen Stürmer trotzdem gebrauchen könnten. Aber ich, wie gesagt, machen wir einen Strich drunter für den HSV. Ich glaube, wir haben ja jetzt eh nur noch zwei Spiele, selbst wenn er spielt, glaube ich, können wir uns jetzt darauf einigen, dass wir ihn von diesen Awards ehrlicherweise befreien. Weil, macht jetzt auch keinen Sinn mehr, aber uns war es einfach wichtig, nochmal zu sagen, dass wir das wirklich erschreckend fanden, wie die Einstellung dieses Jungen an diesem Samstag war. So. Genau, kommen wir dann wieder zu ein bisschen persönlicheren Tönen. Bernd, ich würde mal mit meinem Aufsteiger anfangen. Vielleicht so ein bisschen kleines Spotlight. Wir hatten überlegt, ob wir jetzt schon so ein kleines Saisonfazit einbauen, weil ja das Saisonziel erreicht worden ist. Wir haben uns jetzt am Ende doch entschieden, das auf den 34. Spieltag zu legen, weil wir es da stimmungsvoller finden. Aber ich möchte gerne schon mal eine Lanze für unser junges Trainerteam um Merlin Polzin, Loic Favé und Richard Krohn brechen und das hier nutzen, weil für mich sind die drei wieder mal auf meiner Wahrnehmungsleiter, wie ich sie wahrnehme, als Trainer vom HSV, als Trainerteam, geklettert. Die übernehmen ohne Erfahrung in Liga 2, führen den HSV auch dadurch eine wackelige Saison zurück in die Bundesliga. Da gibt es schon eine Frühlingskrise, sie kriegen die Mannschaft dann wieder hin. Im Sommer erkennen sie dann, okay, der Kader und die Art zu spielen, das wird nicht funktionieren in der Bundesliga, auch wenn sie dafür viel Kritik ernten von außen und viele Fans das nicht nachvollziehen können. Wir teilweise ja an manchen Stellen auch nicht, muss man so ehrlich sagen. Es werden dann neue Spieler geholt, sie stellen um, sie machen auch unbeirrt weiter, obwohl es am Anfang nicht funktioniert. Natürlich kommen dann auch noch Spieler dazu, die mit dazu helfen, dass es funktioniert. Sind dabei gerade Merlin Polzin auf den PKs aber auch unfassbar sympathisch in ihrem Auftreten die ganze Saison. Dann kommt man ab April wieder in eine Krise. Ich habe ja vorhin den Saisonverlauf so ein bisschen skizziert. Und sie kriegen es jetzt zum zweiten Mal in zwei Jahren hin, in ihrem ersten Jahr Bundesliga, in ihrem ersten Jahr als Trainerteam bei einer Profimannschaft Gesamtjahr, mit einer Vorbereitung, mit deinem Kader und so weiter, nicht interimsweise, kriegen sie es hin, dass der HSV am Ende aus eigener Kraft hochverdient in der Liga bleibt und dabei nur ein einziges Mal. Weißt du wann? Kurze Zwischenfrage, wann der HSV auf dem Abstiegsplatz stand, an welchem Spieltag?
Es muss entweder vor oder nach dem Hinspiel gegen Bayern gewesen sein.
Es war der dritte Spieltag, genau. Ja. Es war das Bayern-Spiel. Das war das einzige Mal, dass der HSV in 32 Spielen auf einem direkten Abstiegsplatz stand oder auf dem 16. Vor, danach, kein einziges Mal. Und ich persönlich, das ist, wie gesagt, hier in dem Fall meine persönliche Meinung, da spreche ich für mich, ich ziehe ganz tief meinen Hut vor diesem Trainerteam und vor der Leistung, die dieses Trainerteam in den vergangenen anderthalb Jahren gebracht hat. Und ich glaube, man kann sagen, Bent, man hat lange eine Zufriedenheit auf dem Trainerstuhl und eine Entspanntheit mit dem Trainerstuhl in Hamburg, wie man sie lange nicht mehr hatte in der Stadt, oder?
Ja, man muss sich ja nur angucken, wie es mit seinen Vorgängern so ging und vor allem auch zu Ende ging, um zu sehen, dass er offensichtlich gerade einen Stand hat, wie ihn ganz viele HSV-Trainer vorher nicht hatten. Und ich gebe dir recht, die Außendarstellung dieses Trios ist, das kann einem nur gefallen eigentlich. Und was jetzt sozusagen die sportliche Aufarbeitung angeht, wir werden das sicherlich irgendwann auch nochmal etwas detaillierter besprechen. Man muss sich aber tatsächlich auch nur diesen Fakt angucken, dass der HSV mit dem Abstiegskampf, mit dem richtig harten Abstiegskampf, die ganze Saison überhaupt nichts zu tun hatte.
Ja. Und das ist, glaube ich, so.
Das reicht im Grunde schon als wirklich Riesenfakt dafür, dass das richtig gemacht worden ist.
Ja, das ist, glaube ich, so das größte Erfolgserlebnis, oder? Hätte uns das einer gesagt nach Abpfiff in Pirmasens, wir hätten es, glaube ich, nicht geglaubt, oder?
Nee, das war ein Wahnsinnsspiel.
Ja, ich glaube, das wird auch noch mal, wir haben ja auch noch eine Saison-Award-Show, da sprechen wir auch so ein bisschen über gruselige Spiele. Ich glaube, da wird dieses Spiel einen sehr hohen Platz kriegen, sagen wir es mal so. Wer ist denn dein Aufsteiger?
Ja, mein Aufsteiger ist einer, der die Saison natürlich auch geprägt hat, wahrscheinlich geprägt wie kein anderer, nämlich Luka Vucevic. Wir hatten uns vor dem Spiel ja weit aus dem Fenster gelehnt, haben gesagt, entweder spielt er ganz oder er spielt gar nicht. Jetzt war es beides nicht. Er ist in der 78. Minute eingewechselt worden für den angesprochenen Grönbeck. Und ja, ihn wieder auf dem Platz zu sehen, ihn wieder im HSV-Trikot zu sehen, auch zu sehen, wie er sich danach gefreut hat, ne, kann einem eigentlich auch nur gefallen. Und ich hatte auch den Eindruck, dass die Mannschaft in dem Moment, in dem er da hinten drin wieder stand, im Grunde auch wieder sicher, also auf mich wirkt es wieder sicherer. Vielleicht habe ich das nur so wahrgenommen, aber ich hatte den Eindruck, er macht auch die jetzt sozusagen um ihn herum spielen, wieder ein Stück weit besser. Und ja, ich würde es mir wünschen, dass er gegen Freiburg nochmal in der Startelf steht. Alle Voraussicht nach sein letztes Spiel im Volkspark spielt. Und ich finde gut, dass diese Druckkulisse, die ja kurz im Raum stand, dass er eventuell nicht mehr für den HSV spielen wird, weil ja so ein bisschen unklar war, was mit seiner Knieverletzung auch ist, dass die abgebaut worden ist und dass auch für ihn sozusagen die Saison positiv endet.
Ja, ich hoffe auch, dass das spielt. Das hätten wir und er uns, glaube ich, alle verdient, dass wir zusammen so einen Farewell-Moment haben, weil ich glaube, mit der Saison, ich habe dir vorhin auch einen Screenshot geschickt, die DFL hat gepostet, die Rookie of the Months in den unterschiedlichen Monaten und es ist, glaube ich, die Hälfte ist Luka Vucevic. So, und sonst ist es auch nur Diomond und Ibo Maser. Also in dem Regal hat er mitgespielt und die anderen beiden Spieler sind Spieler von Leipzig und von Leverkusen, wo die in der Tabelle stehen, wissen wir alle. So, von daher, der wird nicht zum HSV zurückkehren. Vielleicht unter 1% eine Chance. Irgendwie einer von 1 Million Parallelwelten, dass das funktioniert. Aber wir sollten es alle nochmal genießen, diesen Jungen im Volkspark auf dem Platz zu sehen. Und ich gebe dir recht, ich habe auch von Frankfurt-Fans frustrierte Kommentare gesehen, wie Bahoya schlägt 20 Flanken und keine kommt an. In den letzten Minuten plus Nachspielzeit. Und das wird auch an Vucevic gelegen haben, ehrlicherweise. Aber Gesamtleistungswerk HSV in dieser Schlussphase defensiv sehr beeindruckend. Da trägt er aber nahezu bei, das hast du recht. Ja, was bleibt denn jetzt für dich aus dem Sieg in Frankfurt, aus dem Klassenerhalt, wo auch immer du jetzt gerade drüber reden möchtest in dem Moment?
Vielleicht nehmen wir erstmal nur das Spiel in Frankfurt. Also ich hatte es am Anfang schon gesagt, die Kaderspitze gewinnt dem HSV ein Stück weit dieses Spiel. Und man muss auch dazu sagen, dass man Frankfurt sicherlich zu einem richtigen Zeitpunkt bekommen hat. Das hatten wir hier vor 2 Wochen auch schon mal besprochen, dass der HSV ein Stück weit Schützenhilfe nicht nur von anderen Vereinen braucht, sondern auch einen gebrauchten Tag bei der gegnerischen Mannschaft. Das ist, denke ich, jetzt auch in Frankfurt so gekommen, was die Leistung des HSV nicht schmälern soll. Aber wenn man sich gerade anguckt, wie die zum Beispiel auch Istanbul hergespielt haben, das ist gefühlt eine ganz andere Mannschaft, der man auch angemerkt hat, dass sie irgendwie auch ein Thema mit sich selbst offensichtlich hat. Dass er intern scheint es da Reibungen zu geben. Müssen wir jetzt nicht weiter darauf eingehen. Der HSV hat das gut ausgenutzt. Der HSV hat 2 Tore gemacht, 2 schöne Tore gemacht. Und letztendlich habe ich schon gesagt, ein perfektes Fußballwochenende, das sich um diesen Sieg herum gruppiert hat. Und wir haben ja gesagt, vielleicht reicht 1 Punkt, vielleicht reichen 3 Punkte, vielleicht reichen 4 Punkte. Und das ist jetzt tatsächlich auch mit diesem Sieg, das nochmal geworden ist und man das nicht irgendwie jetzt mit Hängen und Würgen zu Ende bringt, am Ende sagt, ja, wir haben jetzt hier, weiß nicht, von den letzten Spielen haben wir 6 verloren und 1 unentschieden gespielt. Es gibt natürlich auch ein viel besseres Gefühl, jetzt aus dieser Saison herauszugehen.
Ja, absolut. Du gehst mit einer viel breiteren Brust in den Sommer, weil du einfach sagst, wir haben es aus eigener Kraft geschafft. 34 Punkte stand jetzt. Vielleicht kommt da ja noch der eine oder andere dazu. Sind ja auch ein gutes Ergebnis für eine erste Saison nach 7 Jahren Zweitklassigkeit. Das muss man ja auch so sagen. Ich sehe es wie du. Der HSV macht kein perfektes, aber ein gutes Auswärtsspiel beim Favoriten aus Frankfurt. Zeigt Moral, holt am Ende die wichtigen und aber auch hochverdienten Punkte, finde ich, in diesem Spiel für den Klassenerhalt. Man kann jetzt anfangen, an dem Kader zu bauen für die Bundesliga, was aktuell, glaube ich, kommt jeden Tag auf Transfermarkt, kommen 2 bis 3 neue Gerüchte rein, die wir jetzt heute hier noch nicht kommentieren werden, aber die uns bestimmt auch noch im Sommer der ein oder andere Name beschäftigen werden. Das dann an zu gegebener Zeit, aber man sieht ja an dieser Gerüchtelage, okay, der HSV arbeitet. Da scheinen irgendwelche Mechanismen jetzt voll angeworfen zu sein. Was man ja auf jeden Fall weiß, ist, dass Klaus Costa in Dänemark war. Dänische Spieler haben ja gerade bei dir auch einen Sweetspot, also vielleicht können wir uns bald wieder über einen weiteren dänischen Spieler beim HSV freuen. Ja, und diese Punkte für den Klassenerhalt sind halt super geil, ich hab's gesagt, weil man muss nicht mehr auf die Konkurrenz schauen, sondern man hat jetzt zwei, ich hab's jetzt mal Fun-Spiele genannt, weil man kann auch Dinge ausprobieren, man kann auch befreit aufspielen und man kann sich das Drama im Endeffekt von der Couch anschauen oder wie ich dann im Mai mir die Relegation vom Strand in der Türkei. Speaking of, hast du eine Prognose, wer die Plätze 18 bis 17, bis 16, wie die sich verteilen, wenn wir gerade darüber reden?
Ist tatsächlich super schwierig jetzt. Nehmen wir mal an, Heidenheim hätte das in Bayern gewonnen, ne? Mhm. Würde ich nicht mal meine Hand dafür ins Feuer legen, dass die wirklich 18er werden. Mhm. Ich glaube jetzt, dass die 18er werden.
Ja, gehe ich mit.
Ich glaube, dass St. Pauli 17er wird und ich glaube, dass der VfL Wolfsburg die Relegation spielen wird. Wir haben über die anderen Spiele gesprochen und wir hatten uns auch über das Spiel Freiburg gegen Wolfsburg ausgetauscht und ich glaube, man kann schon behaupten, Wolfsburg hätte an diesem Abend den Sieg durchaus verdient gehabt. Die haben gekämpft. Man hat der Mannschaft angesehen, dass sie schon auch gemerkt hat, was die Stunde geschlagen hat. Und sie sind da jetzt auch tatsächlich wieder 16er. Und wenn man jetzt sozusagen die Spiele vom Wochenende nimmt und diesen direkten Vergleich zwischen St. Pauli und Wolfsburg schon mal vorwegnehmen möchte, also ich sehe nicht, wie St. Pauli Wolfsburg schlagen möchte, aber gut, das ist dann vielleicht auch so ein Endspiel, in dem sich dann nochmal eine eigene Dynamik entwickelt. Ich glaube, wie gesagt, dass Wolfsburg die Relegation spielen wird. Und willst du auch wissen, wer es in der zweiten Liga wird?
Ja, gerne.
Ich fürchte, dass Hannover werden wird. Ich glaube, dass das mit Platz 2 wird, glaube ich, an Elversberg gehen, wer Paderborn so abzieht. Das war ein absolutes Ausrufezeichen, das die Elf da gesetzt hat. Und ja, Wolfsburg gegen Hannover muss ich dir nicht erzählen, dass das natürlich auch ein tolles Duell ist für die Relegation.
Ja, als Mensch, der in Braunschweig aufgewachsen ist und dementsprechend auch öfter mal in Wolfsburg war und jetzt in Hannover lebt, erste spannende Relegation, auch wenn ich natürlich in dem Moment dann ganz weit weg werde, ich habe es ja gerade gesagt, und in Antalya sitze, aber ich werde es mir ja trotzdem angucken und ich gehe bei allem mit deiner Analyse und auch deinem Tipp. Ich habe die letzten Tage auf dem Tabellenrechner immer mal hin und her gerechnet und ich habe einen Sweet Spot in meinem Herzen für das Szenario mit Heidenheim. Ich vermute aber, dass Köln einfach bei die Heidenheimer Hoffnung am Sonntag im Keim erstickt, weil Köln jetzt auch nochmal ein gutes Spiel braucht, um ähnlich wie der HSV nicht sagen zu müssen, okay, man ist nur drin geblieben, weil die anderen alle zu schlecht waren, sondern man hat es auch irgendwo aus eigener Kraft geschafft. Und deswegen habe ich auch Heidenheim auf 18, St. Pauli auf 17, gehe total mit der Analyse. Ich sehe die Wolfsburg nicht schlagen. Und Wolfsburg auf 16 und dann, ich glaube auch, dass Elversberg hochgeht, auch wenn ich es nicht will, weil für Hamburg war das kein gutes Pflaster, Elversberg die letzten 2 Jahre in der zweiten Liga. Und ich sag auch Hannover, es war so bitter, weil sie es eigentlich schon hatten und sich dann doch wieder haben nehmen lassen, letztes Wochenende. Ich glaube auch Hannover geht auf die 3 und dann fürchte ich, also können wir ja nochmal dann zu gegebener Zeit sprechen, wenn wir das Matchup kennen, aber das wird schon schwer für Hannover gegen Wolfsburg.
Gerade Hecking scheint ja auch doch was mit der Mannschaft gemacht zu haben. Es ist nicht so, dass die alles an die Wand gespielt haben, seitdem er da ist, aber sie haben sich schon verbessert. Und hast du eigentlich auch ausgerechnet, was passieren müsste, damit Bremen noch 16er will?
Ja, dafür müsste Wolfsburg halt Bayern schlagen oder St. Pauli Leipzig, dass das passiert. Und also der Bremer Teil ist durchaus drin. Das heißt, eine hohe Niederlage in Hoffenheim, so 3, 4, 5 Tore. Das ist, wir wissen selber, wie das ist, in Hoffenheim auf den Sack zu kriegen. Und Dortmund, kann ich mir vorstellen, dass die zumindest ein Spiel sich nochmal zusammenreißen müssen, damit Nico Kovac irgendwie noch eine Bewertungsgrundlage hat. Und da geht es ja teilweise auch für manche Spieler um den Kaderverbleib bei Borussia Dortmund. Ja, also das ist irgendwie möglich. Ich vermute einfach, dass St. Pauli und Wolfsburg am nächsten Wochenende beide eine Niederlage kassieren. Ich glaube nicht, dass Bayern sich noch ein drittes Mal in der Bundesliga so fast die Hosen ausziehen lässt. Dafür ist diese Mannschaft eigentlich zu gut und Kompany auch zu ehrgeizig. Und Leipzig kann mit einem Sieg zu Hause die Champions League klar machen gegen den 17. St. Pauli. Also die haben ja auch keine Grundlage, da mit angezogener Handbremse reinzugehen in das Spiel. Also ich vermute, dass, auch wenn wir das alle natürlich irgendwo gerne sehen würden als HSV-Fans, ich vermute, dass Bremen auf dem 15. Tabellenplatz sicher ist. Leider.
Wir wollen das Nordderby auch behalten und zeigen, dass das Nordderby geiler ist als das Revierderby.
Ja, absolut. Das kriegen wir ja nächstes Jahr auch wieder. Also man weiß es noch nicht, wenn alle Schalke-Spieler in Ibiza verloren gehen. Keine Ahnung, ne? Aber ja. Du wirst noch schnell das Spiel benoten, bevor wir noch auf das Freiburg-Spiel gucken können, Bent. Deine Note.
Ich gebe jetzt mal eine 2. Die 1 haben wir ja diese Saison auch schon beide einmal vergeben, beim Rückspiel gegen Bayern. Ich will gerade so, was du gesagt hast, ne, mit den Kontern und auch so die Phasen vor und nach der Pause. Das Ding ist für mich keine 1. Natürlich kann man hier eigentlich nicht schlechter als eine 2 geben, auch mit Blick auf die Geschichte, die dahinter steht.
Ja, ihr habt eine 1 gegeben. Aber es liegt auch an der Emotionalität, die ich mit diesem Spiel jetzt für immer verknüpfen werde. Und dieses Foto zu sehen, wie sie da alle vor der Kurve stehen, auch wieder mit dem Free Vuškovic-Banner, was da auch da wieder eine Rolle spielt und so. Es macht was mit mir, sage ich ganz ehrlich. Es macht sehr viel mit mir und nach dieser Saison, die ja nun auch, dadurch, dass wir beide die auch sehr intensiv begleitet haben hier durch den Podcast, was uns ja auch großen Spaß macht, aber was natürlich auch es dann nochmal anstrengender macht, weil du gezwungen bist, dich damit auseinanderzusetzen, auch in den Phasen, wo es mal nicht gut läuft. Das ist einfach so eine Erleichterung, dass ich einfach auf der 1 lande, für mich persönlich. Und damit schauen wir auf, ich habe es gesagt, wir haben 2 Fun-Spiele. Auf das erste haben wir am Sonntag, aber mehr dazu erzählst du jetzt.
Sonntag um 15.30 Uhr, das letzte Heimspiel in dieser Saison für den HSV gegen den Sportclub Freiburg. Freiburg, du wirst gleich noch was zu Freiburg sagen, steht aktuell auf dem 7. Platz. Der HSV ist, wie gesagt, 12. mit 34 Punkten, ist gerettet. Freiburg 10 Punkte mehr mit 44 Punkten, spielt sozusagen auf 2 Bühnen noch um die Teilnahme am europäischen Geschäft. Da ist einmal das ganz große Los noch drin, weil der SC Freiburg in der Europa League im Halbfinale spielt. Wir nehmen jetzt am Mittwoch auf, das heißt morgen, also am Donnerstag, steht das Rückspiel gegen Braga an. Da muss Freiburg einen Rückstand umbiegen, um ins Finale einzuziehen. Und wenn der SC Freiburg die Europa League gewinnt, dann würde sich die Mannschaft, und das habe ich diese Woche erst gelernt, für die Champions League qualifizieren. Ist das richtig?
Ja. Ja, ist doch völlig richtig.
Und nicht für einen Startplatz in der Europa League, also einen erneuten. In der Liga geht es für Freiburg dann sozusagen auch noch darum, sich für Europa zu qualifizieren. Da sind einige andere Mannschaften auch noch in der Verlosung und wir können das noch nicht so genau sagen. Da ist sowohl die Conference, die Quali als auch die Europa League sind für Freiburg noch drin. Und deswegen geht es für Freiburg eventuell dann auch noch um etwas, wenn sie nach Hamburg fahren, für den HSV, wie gesagt, dann nicht mehr. Das Hinspiel 1-2 ist es ausgegangen. Wir erinnern uns dran nach Führung. Ein Tor von Luka Vuskovic und dann hat der HSV das Spiel noch verloren. Gab eine umstrittene Szene auch in dem Spiel. Vermeintliches Foul von Mansami, das nicht gepfiffen wurde. Und ja, der HSV kann an diesem Spiel sich selbst nochmal feiern, sich selbst nochmal mit den Fans feiern. Wir beide werden auch live im Stadion sein. Und ich glaube, es ist ein gutes Spiel, das, um auch live dabei zu sein, um zu sehen, wie verhält sich das vielleicht auch mit einigen Abschieden, tritt vielleicht der ein oder andere Spieler nochmal vor die Kurve und gibt damit auch zu verstehen, das ist hier mein letztes Spiel für den HSV gewesen. Wir sehen uns nicht mehr wieder. Und vielleicht wird ja auch so das ein oder andere nochmal verkündet, man weiß es nicht. Ich bin aber froh, dass das live mit ansehen zu können, auch den Abschluss der Saison im Volkspark mitzuerleben. Und ja, wie es dann mit den Freiburgern aussehen wird, wird meiner Meinung nach auch stark davon abhängen, wie das am Donnerstag ausgehen wird. Und zu dem Personal der Freiburger sagst du gleich noch was. Beim HSV stellt sich das wie folgt dar. Wir haben noch keine Pressekonferenz gehabt, das heißt, gesicherte Informationen vom Coach gibt es noch nicht. Allerdings hat der HSV heute ein Personalupdate vom Training gegeben. Da ist zu lesen gewesen, dass Otto Stange wegen einer Erkältung gefehlt hat. Das heißt, sein Einsatz ist womöglich fraglich. Und John Turin-Ariga haben wir jetzt noch gar nicht besprochen. Eine kleine Schockszene aus dem Spiel in Frankfurt nach Zusammenstoß mit Ansgar Knauf. Lag er am Boden, war offensichtlich eine kurze Zeit bewusstlos, sah dann aber bei den Jubelszenen nach dem Spiel auch schon wieder alles ein bisschen besser aus bei ihm. Also er war da auch voll dabei. Trotzdem hat der HSV heute vermeldet, dass Torunariga ein bisschen kürzer treten muss, hat das auch mit dem Zusammenprall im Spiel in Frankfurt begründet. Und ja, auch bei ihm kann man, glaube ich, sagen, dass ein Einsatz dann auch eher fraglich ist. Wer auch nicht dabei war, ist Fabio Vieira. Warum nicht? Ein kurioser Grund. Beim HSV gibt es offensichtlich eine interne Team-Challenge da werden offensichtlich irgendwie diese Punkte. Auf jeden Fall gibt es ein Ranking und Fabio Vieira hat das Ding gewonnen und hat dadurch einen freien Tag gewonnen. Den hat er jetzt wohl genommen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch ein Zeichen dafür ist, dass das Trainerteam ihn am Sonntag nicht in die Startelf stellen wird, weil vielleicht andere Spieler nochmal in den Fokus kommen sollen. Da hast du auch eine Theorie zu, über die wir gleich noch sprechen werden. Das heißt, auch Fabio Vieira hat heute im Training gefehlt und ist demnach eventuell auch fraglich. Man weiß es nicht. Wie gesagt, gab noch keine gesicherte Pressekonferenz. Ansonsten ist der Kader derselbe wie zum Spiel in Frankfurt.
Ja, vielleicht zu Jordan Torunariga noch kurz. Ich wusste das auch nicht, dass es das in der Bundesliga gibt. Ich kenne das aus dem anderen Sport, den ich sehr eng verfolge, nämlich American Football. Da gibt es das sogenannte Concussion-Protokoll, also das Gehirnerschütterungsprotokoll, wo ein Spieler teilweise dann bis zu 14 Tage raus ist. Sowas in Light gibt es in der Bundesliga aber auch, deswegen fehlt er halt. Also es ist schon so, dass du dann auch nochmal eine Einschätzung von einem unabhängigen Arzt nach ein paar Tagen brauchst, um wieder am Trainingsbetrieb teilzunehmen. Also bei Jordan Torunariga kann es sogar sein, dass der maximal auf der Bank sitzt am Sonntag oder vielleicht auch gar nicht spielt, einfach weil der noch nicht freigegeben wurde von einem unabhängigen Arzt und man dann in so einem Kontext auch kein Risiko eingehen muss, ehrlicherweise.
Ja, so hat es der Verein nicht kommuniziert, aber es ist natürlich schlüssig, was du sagst.
Ja, ich hatte irgendeinen Bundesliga-Offiziellen, hatte ich was gelesen, der da das im Rahmen von Torunariga schwappte das durch Twitter hoch, dass der am Anfang der Saison hat die DFL das anscheinend neu eingeführt, was ich auch sinnig finde, gerade mit so Kisten, wenn euch das interessiert, googelt mal nach Second Impact Syndrom, wir sind jetzt kein Medizin-Podcast, deswegen würde ich das jetzt hier nicht weiter ausrollen, aber es ist schon gefährlich, wenn man mit der Gehirnerschütterung zu früh wieder Sport macht, so kann man es, denke ich mal, sagen. Dann mache ich mal weiter mit den Freiburgern und normalerweise schauen wir hier auf Player to Watch. Das werde ich diesmal nicht machen, Grund nenne ich gleich. Ich schaue aber trotzdem erstmal kurz auf die Spieler, die wir nicht sehen werden von den Freiburgern am Wochenende. Es sind drei Stück, die wir garantiert nicht sehen werden. Das ist einmal Max Rosenfelder, Innenverteidiger, Rechtsverteidiger, der so ein bisschen seinen großen Höhepunkt bisher, seinen ersten, hatte bei der U21-EM letzten Sommer. Bei Freiburg dann auch ein Leistungsträger werden sollte, aber schon mit längerem mit Verletzungen kämpft und einfach die Saison nicht mehr weiter spielen kann. Das gleiche gilt für Patrick Osterhage, der eine Zeit lang als Sechser halt auch sehr gesetzt war, auch beim Hinspiel gespielt hat, aber auch jetzt schon lange verletzt ist. Und eine neue Verletzung, die Freiburg wahrscheinlich sehr schmerzen wird, ist Yuito Suzuki, ZOM, der sich gegen Wolfsburg wohl das Schlüsselbein gebrochen hat, nach Transfermarktinformationen. Das ist natürlich ein herber Verlust, aber vor allem halt im Blick auf das Spiel gegen Braga, weil Suzuki eine der Entdeckungen der Bundesliga-Saison, wahrscheinlich auch ein heißer Kandidat, wenn die Freiburger vielleicht das europäische Geschäft doch noch verpassen sollten, um in eine höhere Liga zu wechseln, wahrscheinlich läuten da schon wieder die Premier League Glocken für eine Menge Geld, technisch ein unfassbar starker Spieler. Du hast ihn sogar im Vorgespräch geadelt, dass er in deinen Augen der technisch beste Spieler ist. Der Freiburger, ich denke mal, das darf man so unterschreiben. Also herber Verlust, auch für das Spiel. Und gut, tatsächlich irgendwo, wenn man als HSV noch Bock hat, das Spiel zu gewinnen, ist es natürlich gut, wenn Suzuki nicht spielt. Ich habe jetzt keinen Player to Watch mitgebracht. Warum habe ich das gemacht? Weil das Personal einfach super schwer vorauszusagen ist, wegen der Situation, die Freiburg hat. Du hast sie schon genannt, ich reiß sie nochmal kurz an. Sie spielen eine der erfolgreichsten Spielzeiten der Vereinsgeschichte. Im DFB-Pokal sind sie bis ins Halbfinale gekommen. In der Europa League, hast du es gesagt, ist man noch mittendrin und da steht jetzt das Rückspiel an, auch das hast du gesagt, und danach muss man wirklich eine weite Strecke von Freiburg nach Hamburg fahren oder fliegen, um da hinzukommen. In der Liga muss man, hast du auch gesagt, die Hausaufgaben dabei aber noch erledigen. Es geht noch um Platz 7 und die Conference League aktuell, auch wenn sie natürlich, wie du schon gesagt hast, auch sogar noch in die Champions League kommen können, aber da ja nur über die Europa League. Und darauf verlassen kann man sich auch nicht, gerade wenn man darauf guckt, dass die ein möglicher Finalgegner wahrscheinlich Nottingham Forest Stand jetzt wird oder vielleicht Aston Villa, was beides Premier League Teams sind, die einfach nochmal personell deutlich besser bestückt sind als Freiburg oder Braga. So, man ist aktuell einen Punkt vor der SGE, die auf 8 stehen, und 4 Punkte vor Augsburg, die da aber irgendwie jetzt auch wieder mit in die Verlosung mit reingerutscht sind und mit 6 Punkten aus 2 verbleibenden Spielen da auch nochmal mitsprechen könnten. Also man muss eigentlich Punkte holen, um Europa so oder so sicher zu haben in der neuen Saison. Aber es ist das 52. Pflichtspiel für den SC Freiburg in diesem Jahr, das Spiel beim HSV. Das ist eine unfassbare Summe. Zum Vergleich, der HSV hat gerade mal 35 Pflichtspiele in dieser Saison. Also da reden wir von einer ganz anderen Belastung. Und die Freiburger sind ein bisschen schwer vorherzusagen, wie sie rotieren. Letzte Woche wurde gar nicht rotiert, was für uns ja gut war, dass sie gegen Wolfsburg mit einer A11 gespielt haben, wo wir aber auch, du hast es gesagt, uns während des Spiels ausgetauscht haben und die Freiburger wirkten phasenweise sehr müde. Gerade Mansambi, der wirkte arg überspielt, fand ich. Die Woche davor, vor dem Braga-Spiel, hat man ganz stark rotiert. Also die Freiburger machen es mal so, mal so. Wir müssen halt gucken, was die Freiburger diesmal machen mit Schuster. Fakt ist aber, und ich finde, das hat man gegen Wolfsburg schon gesehen, egal wen sie einwechseln, die gehen alle mittlerweile auf dem Zahnfleisch. Kein Wunder, bei 52 Saisonspielen. Dadurch, dass Europa League auch noch knapp ist, musst du da im schlimmsten Fall sogar, wenn alles schlimm läuft, für dich in Anführungsstrichen über 120 Minuten plus eventuell sogar ein Elfmeterschießen gehen. Und sich nochmal aufzuraffen vielleicht am Sonntag in Hamburg, das könnte ein Thema werden, denn... Und dann komme ich jetzt zu unserem gemeinsamen X-Faktor und der ist dadurch halt einfach, wie fit ist der SC Freiburg, wer spielt und wie fit sind diese Spieler. Ich habe es gesagt, der HSV bestreitet im Gegenzug erst Saisonspiel 35 und wir hoffen einfach mal, dass der HSV sich unter der Woche professionell verhalten hat und nicht wie andere Vereine auf irgendeine Mittelmeerinsel geflogen ist, um da oder Atlantikinsel zu feiern, sondern und nicht verkatert rauskommt, weil man jetzt den Klassenerhalt gefeiert hat, weil wenn das nicht der Fall ist und man Mannschaft und Volkspark richtig angezündet bekommt, auch mit diesem Thema letztes Heimspiel, wir wollen das hier krönend abschließen und man kann befreit aufspielen, dann kann da richtig was drin sein gegen Freiburg, was sonst so nicht drin wäre, oder Bent?
Ja, absolut. Was jetzt sozusagen das Feiern angeht, hatte ich dir ja gerade eben auch schon gesagt, ich habe da schon so ein Problem mit, muss ich sagen. Ich finde, das ist ein Stück weit Wettbewerbsverzerrung. Man hat es eigentlich, man ist der Liga schuldig, dass man bis zum letzten Spiel, egal in welcher Situation man sich befindet, dann auch, wenn es in der eigenen Kraft liegt, auch das Beste gibt und sich dann sozusagen nicht irgendwie noch selbst aus dem Spiel nimmt. Das vielleicht dazu. Und ja, ich finde es gut, dass du diese Belastung von Freiburg nochmal angesprochen hast. Im Grunde können ja nur die Bayern ähnlich viele Spiele gemacht haben, ne?
Ja, müssten die Bayern sein, richtig. Stuttgart ist ja zu früh aus der Europa League rausgegangen.
Stuttgart ist schon raus und ich bin mir mal unsicher, wie jetzt diese Verteilung zur neuen Saison ist, aber können sie sich über die Liga nochmal für die Europa League qualifizieren oder ist sozusagen die Conference League da das Maß aller Dinge?
Ich mache jetzt mal eine Live-Recherche hier im Podcast, das hatten wir auch noch nie, so eine Live-Recherche. Freiburg hat 14 Punkte Rückstand auf Hoffenheim, das wird nichts mehr in 2 Spielen.
Okay, also auch wenn sich jetzt, weiß nicht, noch mehr Plätze für die Europa League kann sich Deutschland da sozusagen nicht erspielen mehr, ne?
Das einzige Szenario, was ich jetzt im Kopf hätte, wäre, Bayern gewinnt heute Abend gegen Paris Saint-Germain, also heute Abend, wenn wir das hier aufnehmen, von uns aus gesehen, und gewinnt die Champions League, dann, keine Garantie, aber da müsste, meine ich, der Champions League-Platz von Bayern, den sie durch die Liga haben, weil sie ja den vom Gewinner dann kriegen des Turniers, müsste ja wieder an die Bundesliga gehen und dann wäre Platz 5 automatisch wieder ein Champions League-Platz und dann würde natürlich Platz 7 automatisch ein Europa League-Platz werden und Platz 8 der Conference League-Platz sein. Deswegen gibt es ja auch gerade so ein paar hoffentlich alle nicht ganz ernst gemeinte Rechenspielchen auch beim HSV, ob Platz 9 vielleicht noch für Conference League reicht. Sollte man lassen, meiner Meinung nach. Aber Freiburg müsste heute Abend die größten Bayern-Fans sein, weil dann hätten sie über die Liga noch die Chance, auch in die Europa League zu kommen.
Okay, gut. Sonst hätte ich das nochmal einkassieren müssen, was ich gerade gesagt habe, weil ich ja meinte, sie können sich über die Liga Conference League noch für die Conference League oder die Europa League qualifizieren.
Nee, ist schon richtig.
Dann viel zusammenkommen. Also über die Liga geht es für Freiburg realistischerweise um die Conference League.
Genau. Ja, ich glaube, so kann man es sagen unterm Strich, ne? Freiburg kann sich nicht darauf verlassen, dass Bayern das heute Abend zieht. Dafür ist das zu sehr ein Cointoss. Und du hast es gesagt, ausschlaggebend wird wahrscheinlich das Freiburger Ergebnis sein. Genauso ausschlaggebend wird wahrscheinlich auch das Ergebnis einen Tag später sein, wie Frankfurt in Dortmund auftritt. Hatte ich zu dir im Vorgespräch gesagt, ich kann mir vorstellen, dass Freiburg vielleicht bereitwilliger in Anführungsstrichen, weil es macht natürlich keine Mannschaft offiziell, aber das Spiel in Hamburg abschenkt, wenn Frankfurt verliert in Dortmund und man weiß, okay, Wir haben es gegen ein RB Leipzig, was bis dahin ziemlich wahrscheinlich die Champions League klar gemacht hat, mit 4 Punkten Vorsprung vor Leverkusen, Stuttgart und Hoffenheim. Und im Spiel jetzt gegen St. Pauli am Wochenende vor heimischem Publikum. Das dann vielleicht auch nicht mehr mit 1000% spielt, während das Spiel halt in Freiburg stattfindet, dann am letzten Spieltag. Und dann reicht uns ja ein Sieg grundsätzlich. Deswegen kann ich mir das hier halt sehr gut vorstellen, dass wenn die Woche in eine gewisse Richtung läuft, dass Freiburg gerade zum Ende des Spiels vielleicht auch nicht mehr jeden Zweikampf 100% annimmt, jeden Sprint 100% ansetzt, weil es man ihn auch nicht übel nehmen kann. Weil man muss mal, ich glaube, wir alle da draußen, die das gerade hören, sind keine Profifußballer. Und ich glaube, ein Spiel auf Profifußballniveau in der Bundesliga wäre für uns schon so eine körperliche Belastung, dass wir danach, glaube ich, erstmal 2 Wochen nur auf der Couch liegen könnten. Und die haben 52 Spiele auf dem Niveau oder höherem Niveau gemacht. Also das ist unfassbar. Und auch Freiburg hat ja eigentlich keinen Kader, der darauf ausgelegt ist, weil die ja nie damit geplant haben. Also sie haben ja nie damit geplant, dass sie ins Europa-League-Halbfinale kommen, was man ihnen ja auch nicht vorwerfen kann. Und das sind ja eigentlich ganz vernünftig wirtschaftende Leute da unten in Süddeutschland, die Freiburger. So, deswegen, ich glaube, damit kann man es abbinden. Es kann für den HSV auf ein Szenario hinauslaufen, wo der HSV, wenn er wirklich gallig ist, Bock hat und die Freiburger das ganze Spiel nervt, dass er da wirklich große Chance hat, noch ein Top-Team zu schlagen in dieser Saison. Dann kommen wir mal zum Aufstellungstipp. Normalerweise sage ich ja, Tor ist safe und überspringe das. Wie sieht's bei dir aus, Ben? Hast du Ferro?
Ich habe Ferro. Ich würde mir aber eine andere Variante wünschen, die du auch.
Genau, ich habe nämlich Sander Tangweg hier stehen auf meiner Liste. Nicht, weil ich irgendwas gehört habe oder irgendwelche Infos habe, aber man hat es ja schon öfter gesehen bei Mannschaften, für die das Saisonziel erreicht war, dass dann halt auch mal Spieler Spielzeit bekommen haben in der Liga, die, wie soll ich das sagen, halt nicht zum Zuge gekommen sind bis jetzt oder wenig. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir das auch auf anderen Positionen sehen. Ich habe aber Tangweg hier mit drinne, weil es mir einfach wichtig ist, einmal zu sagen, ich persönlich finde, und wir beide haben auch drüber geschrieben, deswegen weiß ich, dass du meine Meinung teilst, Tangweg hat sich das allein wegen seiner Einstellung über die komplette Rückrunde verdient, vielleicht mal ein Spiel zu kriegen. Ich glaube, Heuer Fernandes wäre damit völlig fein, wenn der mal ein Spiel abgibt. Ich glaube, dass die da so sportsmännisch untereinander sind, weil wir hatten das auch anders. Ich will jetzt wieder nicht auf einem Namen rumhacken, aber wir wissen alle, wie es am Anfang der Saison war mit einem anderen Ersatztorhüter oder eigentlich die komplette Hinrunde. Und seitdem Tangweg kam, es gab ja keine Minute, wo der irgendwo mal was Negatives gesagt hat, wo der mal geäußert hat, dass er jetzt Ansprüche stellt. Der war, nach allem, was man hört, war der im Training immer bei 100%, hat Ferro gepusht. Er und Ferro haben ein gutes Verhältnis. Der hat die Rolle als Nummer 2 jetzt erstmal für diese Rückrunde komplett angenommen. Natürlich muss man da sehen, wie das dann im Sommer ist. Da will ich jetzt keine Prognosen machen, also wie er die Rolle einfach annimmt. Aber jetzt für diese Rückrunde hat er das angenommen, hat das ohne zu murren gemacht. Und ich kann ja auch deine Meinung dann nochmal kurz sagen, Bent. Aber ich finde, wenn jemand das so macht, so trotzdem glänzt im Training die ganze Zeit, sich nicht hängen lässt, dann hat er es auch mal verdient, vielleicht eins der letzten 2 jetzt zu kriegen als Torhüter, oder?
Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Also ich glaube, es hängt auch ein bisschen davon ab. Ich glaube, dass so ein Spieler wie Heuer Fernandes Sturm jedes Spiel machen will. Dafür ist er einfach zu sehr Sportler und auch zu sehr Leistungssportler. Aber ich finde auch, dass Tangweg das verdient hätte. Im Winter ja auch für eine Stange Geld zum HSV gekommen. Hat schon in einer europäischen Liga, keine Spitzenliga natürlich, aber hat in der europäischen Liga auch schon die Nummer 1 bei einem guten Verein gegeben. Und ist jetzt auch für sich erstmal einen Schritt zurückgegangen, ne? Dadurch, dass er jetzt die Nummer 2 beim HSV nur ist. Und du hast es gesagt, nach all dem, was man so gehört hat, hat er die Rolle sehr gut angenommen. Und ich finde, deswegen hätte er Einsatzzeiten auf jeden Fall verdient. Und jetzt wäre ein guter Zeitpunkt dafür.
Ja, ich würde ihm halt auch lieber das Heimspiel geben als das Gastspiel in Leverkusen A, weil es vielleicht das dankbarere Spiel auch ist, ehrlicherweise, für so einen jungen Keeper. Und auf der anderen Seite ist es halt auch cooler, glaube ich, dann mal im Volkspark aufzulaufen bei deinem neuen Verein, statt dann in Leverkusen. Bei allem Respekt gegenüber Bayern 04 Leverkusen, die Bayer Arena ist jetzt nicht die größte Stimmungskanone. Ja, machen wir mal weiter. Deine Innenverteidigung.
Paldo, Vuskovic und Omari.
Ja, würde ich genauso mitgehen. Ich kann mir, wie gesagt, vorstellen, durch diese ganze Gehirnerschütterungskiste bei Jordan Torunariga, dass man ihn einfach rauslässt aus dem Spiel, weil es, wie gesagt, nicht wichtig ist, dass er spielt. Deine Viererreihe im Mittelfeld?
Dann Remberg, Albert Samilo Konga und Grönbeck.
Ja, ich würde es auch genauso machen. Ich würde auch Grönbeck nochmal ein zweites Spiel auf der Position geben. Einfach, er sah da gut aus. Vielleicht hat er wieder die Chance, da gute Momente zu setzen. Er scheint da jetzt vielleicht auch ja auch ein gewisses Selbstbewusstsein zu haben auf der Position. Und einfach ihm nochmal die Möglichkeit weiterzugeben, zu spielen, ehrlicherweise.
Ich hatte kurz überlegt, ob Samilo Konga eventuell geschont wird, weil er ja schon auch so das eine oder andere Thema mit Verletzungen hat. Aber mir würde jetzt auch keine so richtig sinnvolle Alternative einfallen. Eventuell könnte man mit Elf Hadli da spielen, aber das ist in dieser Saison ja auch kaum passiert, auch wenn er auf dieser Position mal ausgebildet worden ist. Deswegen, also ich würde mit Samilo Konga gehen, auch vielleicht dann auch für 60 Minuten oder sowas.
Ja, genau. Also ich sehe bei Sambi auch einen frühen Auswechsel, hätte ich jetzt auch gesagt. Also ich glaube schon, dass das einer der ersten ist, die dann ausgewechselt werden. Aber ich glaube schon, dass der startet. Wie verteilen sich bei dir die drei vorne? Und da komme ich dann noch mit der Idee bei mir um die Ecke, die du angedeutet hast gleich.
Kurz bei mir ist es genauso wie in Frankfurt, Vieira, Glatzel und Königsdörfer.
Ich würde Vieira für das Spiel rausnehmen. Hat einen ganz einfachen Grund. Du hast ja noch einen anderen Spieler, wo du theoretisch eine Kaufoption hast. Und das ist jetzt deine Version ist die, die ich auch total unterschreiben würde mit den dreien da vorne. Meine Version ist, glaube ich, eher die, wenn ich wirklich nochmal bei Otele noch nicht abgeschlossen habe als Verein. Ich kann jetzt nicht in die Köpfe von Huva, Costa und Co. gucken. Und ich möchte sehen, ob der mir noch was bringen kann. Da musst du ihn ja jetzt eigentlich in den zwei Spielen jetzt noch so viel Spielzeit wie möglich geben, um noch zu gucken, was habe ich noch an dem. Deswegen habe ich gesagt, diesmal Königsdörfer auf dieser zentraleren Zehnerposition und dann Glatzel und Otele. Ich würde Otele als so linker Stürmer, Flügel, vielleicht auch eher dann wieder auf so einen Dreiersturm, Königsdörfer rechts, Glatzel in der Mitte, Otele links, obwohl die ja eh immer viel rotieren, so ein bisschen wie man es gegen Augsburg gespielt hat, auch wenn es da nicht so gut funktioniert hat. Ich würde es einfach nochmal machen, weil dann am Ende weißt du es. Und wenn Otele dann wieder nicht überzeugt, dann muss er halt nach Basel zurück, so blöd gesagt. Gibt auch schlechtere Destinationen im Fußball, ne? Das klingt jetzt so hart, Basel gegenüber. Aber ich kann mir schon vorstellen, er hat ja auch irgendwie immer wieder signalisiert, dass er gerne auch in Hamburg bleiben würde. Deswegen, dann gib ihm die Chance, ehrlicherweise, das nochmal. Ist einfach, was ich gern sehen würde, nicht was ich erwarte, genau wie bei Tangvik.
Das ist schlüssig. Mir fehlt so ein bisschen die Fantasie. Der muss ja jetzt dann auch sehr, sehr gut spielen, um sich nochmal um dem HSV dazu zu bringen, vielleicht auch um diese Kaufoption irgendwie nochmal, damit es nochmal Thema wird. Ich weiß gar nicht, wie hoch die bei ihm sein soll.
Auch 5 Millionen nach allem, was ich gelesen habe.
Ja, also.
Aber wenn er jetzt so ein Grönbeck-eskes Spiel hat, jetzt benutze ich das schon als Adjektiv, und auch irgendwie ein Tor macht, eins vorbereitet oder zwei vorbereitet, weil er zweimal in die Tiefe geschickt wird, zweimal auf Robert ablegt in die Mitte, auf Bobby, dann könnte sich das auch schon wieder shiften. Ne? Bei Grönbeck hat er jetzt auch im Endeffekt ein ordentliches gegen Hoffenheim und ein sehr gutes Spiel jetzt gegen Frankfurt gereicht, dass wir überzeugt sind, dass man den holen muss. Also die Chance ist da, aber auch da würde ich dann wenn nachverhandeln und gucken, ob das preislich drin ist. Und bei Otele hat man ja auch ein bisschen unter der Woche gelesen, dass der HSV noch ein bisschen unschlüssig ist, ob man jetzt nächstes Jahr eher wieder mit diesem klassischen 3-4-3 spielen möchte oder ob man das, was man jetzt zum Schluss gemacht hat, mit diesem 3-4 dann mit einem 10er 1-2 spielt, ob man das eher spielt. Und in dem letzteren System brauchst du Otele eigentlich nicht, ohne das jetzt böse Otele gegenüber zu meinen, aber da brauchst du keine Flügelspieler oder zumindest nicht in der Masse im Kader, um dann eventuell umzustellen in einem Spiel.
Ja, absolut.
Ja. Wie geht's denn aus? Was denkst du? Was können wir noch erwarten am Sonntag?
Ich tippe jetzt mal 3-1 für den HSV.
Geil, da hätte ich Bock. Ich sag 2-1, aber ich tippe auch für den HSV.
Moin Mädels, was geht bei den HSV-Frauen?
Und damit kommen wir nochmal abschließend zu Moin Mädels. Und ja, schade. Die HSV-Frauen zeigen ein gutes Spiel, scheitern dann am Ende viel am Pfosten und an der glänzend auftretenden Torhüterin von Union Berlin im Duell der Aufsteigerinnen. Und unterliegen mit 0-1 am Ende. Gute Besserung geht an der Stelle von uns beiden hier raus an Margot Ducouré vom HSV, die in der Schlussphase des Spiels mit Kreislaufproblemen zusammengeklackt war. Mittlerweile, der HSV hat auch schon nach dem Spiel ein Bild aus dem Krankenhaus gepostet, geht's ihr Gott sei Dank wieder gut. Gute Besserung trotzdem weiter an der Stelle. Wenn wir jetzt noch mal kurz auf die Tabelle gucken, weil Jena aber auch verliert, können sich die HSV-Frauen zumindest schon mal in der Hinsicht freuen. Denn es ist jetzt schon mal eine Mannschaft, die man offiziell hinter sich gelassen hat mit Jena. Jetzt geht's nur noch im Fernduell mit den Verfolgerinnen aus Essen um diesen letzten Platz. Der HSV spielt jetzt am Samstag um 12 Uhr in Köln. Also wer Samstagmittag, ist ja einen Tag vor dem Spiel der Herren, nichts vorhat, kann da, denke ich, mal einschalten. Essen spielt bereits Freitag in Nürnberg. Also da weiß man schon ein bisschen mehr, wenn man in dieses Spiel reingeht, wie die Ausgangslage ist. Aktuell beträgt die Ausgangslage oder der Vorsprung des HSV auf Essen 3 Punkte und 9 Tore. Bei noch 2 Saisonspielen, aber die HSV-Frauen müssen auch noch oder empfangen auch noch die Frauen aus Bayern, die vielleicht zum Saisonabschluss auch noch mal ein paar Tore rausschießen wollen. Ich erinnere da letztes Jahr, ich glaube, 10 oder 12 Tore am letzten Spieltag gegen die Absteigerinnen aus Potsdam. Also die Bayern-Frauen sind auch bekannt, am letzten Spieltag trotzdem noch nicht aufzustecken. Das heißt, ganz auf diese 9 Tore kann man sich nicht verlassen. Essen aber am letzten Spieltag mit einem Auswärtsspiel in Freiburg auch vor einer sehr schweren Aufgabe. Also man kann fast sagen, wenn das dieses Wochenende noch gut geht, sieht das sehr gut aus. Und das wünschen wir uns alle. Es bleibt spannend. Es wäre natürlich richtig klasse, wenn das nach dem Doppelaufstieg auch mit einem Doppelklassenerhalt klappen würde, oder, Bent?
Ja, ich meine, der Einstieg von Cardoso als Coach bei den Frauen, das sah ja auch alles gut aus. Das war auch ein Sieg, den man nicht erwartet hätte. Und wieso soll das nicht auch am Wochenende nochmal möglich sein? Und du hast natürlich recht, das nochmal als Doppelklassenerhalt zu verkaufen, würde es, glaube ich, für den Verein auch umso schöner machen.
Absolut. Umso schöner das Motto dieser Folge, ehrlicherweise, weil es ist eine sehr schöne Folge gewesen. Es war eine sehr schöne erste Saison. Zur ganzen Conclusio kommen wir dann in 2 Wochen. Jetzt fahren wir erstmal beide nach Hamburg. Du fährst runter, von dir geografisch gesehen. Ich fahre hoch. Und dann treffen wir uns im Volkspark mit hoffentlich vielen von euch und feiern 90 Minuten lang Klassenerhalt und auch schon davor und danach. Das wird, glaube ich, ein richtiges Fußballfest, wenn jetzt nicht gerade der SC Freiburg irgendein Spielverderber spielt. Wir bedanken uns bei euch auf jeden Fall schon mal an der Stelle, dass ihr auch durch die ganzen Höhen und Tiefen immer treu dabei gewesen seid. Wir sehen das ja auch an unserem Hörerstamm, dass wir da echt da draußen viele Leute haben, die uns wirklich regelmäßig hören. Da sind wir sehr dankbar für. Hoffen, dass wir euch immer gut durch jedes Hoch, aber auch durch jede Krise bisher in der Saison gebracht haben. Und ja, wir schauen am Wochenende wieder Fußball, können entspannt Fußball gucken, schauen uns an, was im Abstiegskampf und im Aufstiegskampf passiert, ohne dass wir daran partizipieren müssen. Hast du noch was, Bent?
Nee, so sieht's aus. Du hast es gesagt. Gut.
Beende ich die Folge hier mit ein bisschen HSV-Lyrik aus der Kurve, denn ich sage, gemeinsam gegen alle. Und in dem Fall, unser Traum bleibt wahr, denn der HSV spielt auch 2026/27 wieder Bundesliga. Richtig. Und damit macht's gut und ciao.
Ciao, ciao.
Eine Halbzeit HSV. Der Podcast zum Hamburger Sportverein von Ben Strebel und Tim Ottenberg. Diese Folge wird euch präsentiert von der Hamburger Botschaft Hannover. Ein offizieller Fanclub des HSV.
Ein abgeschlossener Fall, zumindest auf dem Papier. Kurt Cobain, tot in seinem Haus in Seattle. Die Ermittler legen sich schnell fest. Suizid. Doch was dann folgt, ist keine Ruhe, sondern Zweifel. Ein Privatdetektiv. Widersprüchliche Aussagen. Ein Abschiedsbrief, der Fragen aufwirft. Und eine Geschichte, die bis heute weiter wächst, weil sie für viele zu einfach klingt. In der neuen Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um den Tod von Kurt Cobain, sondern vor allem darum, wie aus einem klaren Ergebnis eine andere Wirklichkeit entsteht. Und warum die offizielle Antwort für viele bis heute einfach nicht reicht.